Jetzt lass mich doch mal auslesen. Der Literaturpodcast vom Hamburger Abendblatt und Literaturhaus Hamburg.
Und schon wieder eine neue Folge von Jetzt lass mich doch mal auslesen. Bei mir ist Antje Fleming, mein Name ist Thomas André. Hallo Antje.
Hallo Thomas.
Antje ist, das wissen Sie längst, die neue Leiterin des Literaturhauses hier in Hamburg. Ich bin der Alte geblieben, immer noch Literaturredakteur beim Abendblatt. Wir treffen uns hier und sprechen neue Podcast-Folgen ein, hoffentlich immer 2 bis 3 Folgen im Monat. Sie wissen das schon. Wir haben uns jetzt zuletzt entschlossen, nur noch immer einen Titel pro Folge zu machen, um uns wirklich auf einen Text zu konzentrieren. Was haben wir uns heute ausgesucht, Antje?
Wir haben uns heute gleich den großen Kracher des Herbstes ausgesucht. Jonas Hassan Kimiri, Die Schwestern, bei Rowohlt erschienen, schlappe 700, Moment, 31 Seiten.
Und übersetzt von einer Hamburgerin, von Ursel Allenstein, die
übersetzt aus dem Schwedischen.
Aus dem Schwedischen, das muss man dazu sagen, genau. Kimiri ist kein schwedischer Name, das ist der Mann ist Schwede, kommt aus Stockholm, sein Vater stammte aber ursprünglich aus Tunesien und Jonas Hassan Kimiri lebt derzeit in New York City. Das klingt doch einfach hervorragend. Bevor wir jetzt mehr zu dem Buch sagen, ich glaube, wir fangen einfach mal an mit wie schreibt der eigentlich, wie klingt das? Ich lese einfach mal den ersten Teil vor und dann sagen wir, um was es geht. Drehen wir es mal so jetzt. Also Teil 1, Kapitel 1. And so it was told. Die Geschichte der Mikola-Schwestern begann am 31. Dezember, am letzten Tag des Millenniums, als sie mit dem Fahrstuhl unterwegs in den 4. Stock waren zu einer Silvesterparty bei Mosut Stalingnanga, garantiert falsch ausgesprochen, ein Einschub von mir, einer Pop-Up-Freelance-Büroetage/Kunstgalerie, betrieben von Hella Daly, ehemals Künstlerin, jetzt eher Kuratorin/Partyveranstalterin. Hella war es gelungen, irgendeinen Bürokraten aus Stadsholmen von der Idee zu überzeugen, diesen prunkvollen, leeren Ort mit über 1000 Quadratmeter Fläche, intarsienverzierten Holzböden und 3 Meter hohen Decken, inklusive 2 nicht funktionstüchtiger, aber äußerst beeindruckender Kachelöfen, an eine Gruppe Künstlerinnen, freiberuflicher Journalisten, Web- und Textildesignerinnen zu vermieten. Der Vertrag war befristet, nach den ersten 6 Monaten aber um 1 Jahr verlängert worden und dann um ein weiteres. Und anlässlich der 3. oder 4. Verlängerung gab es jetzt eine große Party für alle, die dort arbeiteten und für deren Freunde und Freunde von Freunden von Freunden. Das ist der Ort, irgendein cooler Ort in Stockholm.
So was Ähnliches wie das Jupiter hier in Hamburg stelle ich mir sofort vor.
Ja, du bist, kenne ich überhaupt nicht. Peinlich, ne?
Das alte Karstadt Sport, was jetzt auch wieder geschlossen hat, leider.
Stimmt.
Also so Kreativgesellschaft, kreative Menschen, das ist hier gleich. Also ein sehr heutiger Einstieg.
Auf jeden Fall. Gut, dass du das gleich örtlich irgendwie in Beziehung setzen kannst. Also, wir treffen hier, wir haben hier diesen Ort und wir haben einfach hier nur beiläufig genannt die Mikola-Schwestern. Um die geht es, Mikola. Es ist eher ein finnischer Name, Finnland, Schweden. Die Mutter dieser 3 jungen, starken, schönen Frauen, die nennen wir jetzt mal die Mutter, die Schwestern heißen Ina, Evelyn und Anastasia, von der Ältesten zur Jüngsten. Die Mutter stammt aus Tunesien, ist Teppichhändlerin und sie hat eine gewisse Eigenheit. Sie reißt ihre Töchter eigentlich immer wieder aus gerade erwobenen, verwobenen sozialen Zusammenhängen. Wenn die irgendwo hingezogen sind und die sind da gerade heimisch geworden, zog sie schon wieder weg. Sie hat also irgendwas sehr Instabiles, diese Mutter. Und die Töchter haben das auch. Und es gibt hier einen Erzähler, der sich diese Mikola-Schwestern anschaut, der die kennt aus seiner Jugend und der von denen fasziniert ist. Und dieser Erzähler heißt Jonas Hassan Kimiri. Der lässt sich also selbst hier auftauchen, der Erzähler. Und er verfolgt das Tun und Lassen, das Geschehen dieser Schwestern über einen Zeitraum von mehr als 2 Jahrzehnten. Wir sind hier eben im ersten Kapitel. Dieses Silvester, das ist im Jahr 2000 und dieses Jahr 2000 im Leben dieser Schwestern, die da so um die 20 sind, da verfolgt, wir bleiben bei diesen Schwestern für 1 Jahr und wir gehen dann durch die Jahre bis, glaube ich, bis in die Gegenwart, das ist...
Ja, bis 2022,
ne? Bis 2035 geht darum.
Ja, also, gut, es gibt dann noch die Zukunft, genau. Ja.
Und aber nicht, es ist nicht allen Zeit... Ebenen ist dieselbe Länge des Textes vorbehalten.
Also, genau. Dazu muss man vielleicht mal was sagen. Also das ist ja auch das Interessante an dem Buch eigentlich, die Struktur und die zeitliche Struktur. Und das ist vielleicht auch das, was die Kritiken bislang so als postmodernen Roman einsortieren. Denn es gibt 7 Bücher und in diesen 7 Büchern wird immer eine unterschiedliche lange Zeit erzählt. Von einem Jahr bis am Ende das letzte Buch eine Minute. Die werden auch immer kürzer, ja. Die Abschnitte, also auch die Seiten, die dafür gebraucht werden. Aber sozusagen das Tempo zieht immer mehr an in diesem Roman. Das ist das strukturell sehr, sehr Spannende. Ansonsten finde ich, ist das ein sehr, sehr zugänglicher Roman, einfach weil einem die Schwestern, die du jetzt schon erwähnt hast, sehr nahe kommen, weil die einfach sehr gut beschrieben sind und man sich sofort mit denen anfreunden möchte.
Man nimmt sozusagen die Rolle des Erzählers ein, man kopiert das, dass man eine Faszination für die entwickelt. Die sind ja nun mal einfach spannend. Und er hat, glaube ich, ein Faible besonders für Evelyn, die mittlere, das ist auch die schönste der drei, in die ist er dann auch ein bisschen verliebt. Interessant ist auch, er weiß genau, dass er im Leben dieser Schwestern definitiv nicht die Rolle spielt.
Er hat ja auch über Jahrzehnte oder über Jahre überhaupt keinen Kontakt zu denen. Also das ist ja auch dieser erzählerische Kniff, wie dieser junge oder heranwachsende Mann, dann später junge Mann, immer von diesen Schwestern fasziniert ist, sein ganzes Leben, wie sich auch sein Leben so ein bisschen nach denen ausrichtet, wie dann auch immer mehr Parallelen gefunden werden. Also du hast schon gesagt, die Mutter ist Tuneserin. Ich glaube, der Vater der Kinder ist auch Tuneser. Wir wissen lange Zeit nichts über den Vater. Und Jonas, also Erzähler Jonas, Vater ist ebenfalls aus Tunesien, die Mutter ist Schwedin. Und ja, er richtet sein Leben wirklich tatsächlich an deren Biografien aus. Und vielleicht sollten wir die Schwestern aber nochmal so ein bisschen charakterisieren, weil das ist ja
definitiv
auch das Spannende.
Die Ina ist... Die sind unterschiedlich, die Schwestern, und sie halten zusammen und es gibt mal mehr, mal weniger Distanz. Sie gehen ihre eigenen Wege. Ina ist eine sehr großgewachsene Frau. Ist das die Basketballerin?
Nee, Anastasia ist die Basketballerin.
Ja. aber ich glaube auch, Ina ist auch eine Zeit lang mal in Amerika. Also es gibt diesen
Stimmt. Ach ja, du hast ja recht. Ja, genau. Die spielen beide Basketball.
Genau.
Die ist in Amerika, ja.
Und, sie ist die ist sehr vernünftig. Wir erfahren dann viel später auch viel über den Mann, den sie dann lieben lernt, die Familie, die
sie gründet. Den sie in dieser ersten Silvesternacht kennenlernt.
So ist es.
Hector.
Es ist genau, der Roman ist schon sehr geschickt gebaut. Also auch eine Relektüre würde auch nochmal viel bringen, weil man von dem, was später auftaucht, das ist schon früh angelegt. Also wir haben Ina, die stabile, nenne ich sie jetzt mal. Wir haben Evelyn, die...
Also fast schon manisch strukturierte. Ja. Also so ein Kontrollfreak ist das ja. Ne? Die muss ja ständig Listen führen und maßregelt auch ihre Schwestern die ganze Zeit.
Interessant, dass wen sie dann da heiratet, das ist ein Geisteswissenschaftler, der auch sehr interessant ist. Man kann gar nicht jede Geschichte erzählen, um die es hier geht, aber er hat dann später, als er von der Uni fliegt, unter gewissen Umständen, oder er geht selbst, dann gründet er einen Verlag und hat eigentlich nur eine Sache vor, er möchte möglichst viele Bücher veröffentlichen, die absolut nicht verkäuflich sind.
Ein unabhängiger Verlag, das schlug mein Herz natürlich gleich wieder hoch, der aber sehr seltsame Bücher veröffentlicht, nämlich vor allem schwule Pornografie.
Und auch sowas auch, genau.
Ja.
Evelyn, die mittlere, ist die schönste und vielleicht ein bisschen zu schön. Lange Zeit hat sie überhaupt keinen Ehrgeiz. Die Männer reißen sich um sie und sie arbeitet in einem Modeladen und das ist eine gewisse Leerstelle. Man fragt sich, was ist da, was ist mit der, warum hat die kein Feuer? Das entwickelt sie dann aber später für die Schauspielerei. Auch diese Geschichte können wir nicht bis ins letzte Detail hier nacherzählen. Ich will aber an dieser Stelle sagen, dieser Roman ist voll von Geschichten und Erzählungen und das ist einfach wunderbar insgesamt zusammengefügt. Ich muss gestehen, dass ich am Anfang Ich hatte ein bisschen Zeit gebraucht, um reinzukommen.
Ach, ich gar nicht. Ich war sofort drin.
Das war
wie so eine Serie für mich.
Das finde ich gut, dass du das sagst, weil vielleicht lag es auch eher an mir. Aber als ich dann drin war, war ich auch wirklich richtig drin. Die dritte Schwester, Anastasia, ist die anarchischste, die wildeste, die wirklich nur das macht, auf was sie Lust hat. Von ihrem Liebesleben erfahren wir auch manches und von dahin, wo sie verschlägt, wo sie hin verschlägt, die Wege sind nicht vorgezeichnet. Ich glaube, sie ist am meisten interessiert an ihren Wurzeln. Sie reist nach Tunesien, wie auch der Erzähler selbst. Es geht sowieso sehr stark um diese Bikulturalität. Es geht um das um Religion geht es sehr, sehr wenig, aber es geht eben darum, dass hier auch Welten aufeinander prallen.
Ja, es geht um Identität und wie man zu der Person wird, ja, die man geworden ist. Ich muss vielleicht noch, würde noch mal gerne zwei Sachen ergänzen. Also zum einen ist das Besondere an diesen Schwestern, dass sie sich Englisch unterhalten.
Stimmt.
Man weiß eigentlich gar nicht so ganz genau, warum. Ich habe immer gewartet, wann jetzt noch die riesen USA-Episode kommt. Die sind dann tatsächlich auch mal in New York eine Zeit lang, was auch ein einschneidendes Erlebnis ist, aber jetzt eher so für zwei Wochen oder so. Und die Schwestern glauben daran, weil ihnen das ihre Mutter mitgegeben hat, dass sie mit einem Fluch belegt sind. Und dieser Fluch besagt, dass sie alles verlieren werden, was sie jemals lieben. Ja. Und danach richtet sich so das Leben aus, wobei man als Leserin eigentlich unterwegs auch diesen Fluch vergisst, wenn er nicht einfach immer mal wieder komischerweise auftaucht.
Ich wollte dich jetzt gerade fragen. Das ist natürlich klar er muss die Struktur irgendwie zusammenhalten und er braucht diesen Ankerpunkt und ich frage mich, ob es das wirklich gebraucht hätte, aber er hat sich dafür entschieden, ich nehme das dann auch einfach so hin, es gibt ja auch später, gibt es noch ein paar Pointen und Effekte, was das angeht mit dem Fluch, da stimmt das dann wieder, aber auf der langen Strecke verliert man es ab und zu. Und es ist aber auch gar nicht schlimm. Das steht halt irgendwie auch auf dem Einband auch drauf. Ist auch gut, so kann man den Roman halt irgendwie fassen. Aber letzten Endes ist das manchmal gar nicht so wichtig, würde ich sagen. Es ist ja auch die Geschichte, hier wird auch die Geschichte erzählt eines Autors, dessen Karriere im Werden begriffen ist. Wir sind teilweise auch nah am Autor. Die Mikola-Schwestern spielen auch zwischendurch mal gar keine Rolle. Da ist man eher bei ihm. Man erfährt von seinen privaten Beziehungen, von Kindern, die geboren werden. Dann, es geht auch wirklich darum.
Es geht auch um seine Depression und seinen Zweifel am Schreiben und am schöpferisch tätig sein. Es geht um die Corona-Pandemie. Also es ist wirklich sehr nah, würde ich jetzt tatsächlich mal sagen, an der Biografie des Autors entlang erzählt. Also ich glaube, man könnte ihn schon mit dem Autor verwechseln, wenn man nicht im Germanistikstudium gelernt hat, dass man das niemals tun soll.
Genau. Gibt es denn irgendetwas? Also du hast es schon sehr lobend eben gesagt oder eben von deiner Lektüre-Erfahrung berichtet, dass es für dich wirklich ein Sog war und das ist wirklich etwas Wertvolles, gerade bei Büchern, die 700 Seiten lang sind.
Man hat ja heutzutage Angst davor, so ein dickes Buch aufzuschlagen. Und
leider.
Ich habe mich tatsächlich auch gefragt, musste es so extrem lang sein? Und habe mich dann eben entschieden, das wie so eine Serie mit 12 Teilen aufzufassen, wo ich ja auch immer weiter gucken will. Ich habe es wahnsinnig gerne gelesen. Ich fand diese Schwestern toll. Aber manchmal dachte ich so, ja, wann passiert denn jetzt nochmal hier was?
Muss ich
einfach mal sagen. Also nicht jetzt negativ, aber ich denke, warum braucht man so lange, um so einen Alltag und sich so in diese Gedankenwelt reinzugehen.
Bei mir war es so, ich habe dieselbe Erfahrung gemacht wie du beim Lesen, aber ich gebe dem Ganzen jetzt einen anderen Spin. Mir ist aufgefallen, ich frage mich auch, wo führt das denn jetzt hin? Hm. Aber mir hat das nichts ausgemacht. Diese ganzen Szenen, diese Zeitkapitel, die für sich haben die funktionieren als einzelne Geschichten.
Ja, die sind unglaublich schlüssig und auch irgendwie interessant.
Die Schwestern, was da so passiert zwischen den Schwestern, diese Gereiztheiten dann auch und das dann wieder zusammenfinden. Wir können ja ganz viele Geschichten hier gar nicht erzählen, aber diese Szenen im Museum, da lernt dann eben Evelyn
ihren künftigen Partner kennen, ja.
Aber gleichzeitig verliert sie da Ina ein bisschen, weil es einfach in dem Moment nicht passt. Später finden sie dann wieder zusammen und das ist alles schon wirklich sehr, sehr, sehr schön, würde ich sagen.
Oder relativ am Ende diese Szenen mit Ina und ihren Freundinnen, als sie ja schon also um die 40 ist, ja, ja. Denke ich mal. Ja. Sie hat zwei Kinder und macht so einen Freundinnenausflug und mit zwei anderen Frauen, die aber enger miteinander verbunden sind als mit Ina. Und dieses Grübeln, warum sie nicht dazugehört oder warum sie nicht so dazugehört, wie die beiden miteinander verwoben sind, das fand ich so toll erzählt.
Finde ich
also
auch.
So,
absolut.
So nah auch an der Wirklichkeit und dass es eben niemals aufhört, dass man sich als Kind denkt, aber warum spielt der nicht mit mir und dass es das ganze Leben irgendwie so anhält. Und dann gibt's da natürlich dann noch so einen Knallpunkt, wie das dann alles aufgelöst wird.
Etwas platt ist immer die Formulierung, wenn man von jemandem spricht, das ist ein geborener Erzähler oder das ist eine geborene Erzählerin. Ich sag's ja jetzt einfach trotzdem, an diesen Stellen merkt man, dass das Kemiri eben ist. Mhm. Er glaubt sofort daran, dass er diese alltägliche Situation mit den drei Freundinnen und einer ist ein bisschen die Outsiderin da, er glaubt sofort daran, dass er das spannend und fesselnd und er macht. Natürlich ist auch, wir dürfen glaube ich verraten, dass Ina in dem Moment auch teilweise gar nicht mit vor Ort ist mit ihr bei ihren Freunden. Sie ist gedanklich zu Hause, macht sich Sorgen um ihren ältestes Kind. Der ist gerade dabei, so ein fieser Stockholmer Gangster-Rapper zu werden. Und da gibt's so eine ganz absurde, bizarre Szene, wo sie zu dritt, da helfen ihr dann die Freundinnen, in dieses ein Aufnahmestudio stürmen und denken, dass ihr Sohn gekidnappt worden ist. Dabei will der da nur ein paar böse Raps einsingen.
Ja. Also es werden extrem viele Lebenswelten angesprochen und aufgemacht. Also es ist wirklich, ich muss jetzt nochmal auf dieses Serielle hinkommen, wo man ja auch so in der Pilotfolge hat man so die Hauptkonstellation und das Tolle ist ja dann, wenn sich das erweitert und es immer mehr in diese Nebenfiguren geht, die oftmals auch spannender sind als die Hauptfiguren dann, von denen man dann ja doch schon relativ viel weiß. Darf ich mal erwähnen, dass ich Herrn Kemiri ja schon kennenlernen durfte?
Du warst bei diesem beim Rowold-Abend, ne?
Genau, also es ist ja so, vielleicht nochmal jetzt ein bisschen weg von der Handlung und zum, wie entsteht so ein Buch. Also dieses Buch wird ja gehandelt als der neue Franzen und vielleicht auch der neue, jetzt habe ich seinen Namen vergessen, die Selbstmordschwestern, Eugenides, ja. Der genau, dankeschön. Ist ja also ein ähnliches Kaliber, würde ich mal sagen. Und entsprechend baut natürlich der Verlag auch, schürt die Aufmerksamkeit auf dieses Buch. Und es gab halt vor einigen Wochen so ein kleines Abendessen, wo Jonas Kemiri halt schon da war. Und ich habe ihn als extremst aufmerksam, super charmanten Menschen kennengelernt, der selbst in dieser kleinen Runde immer daran interessiert war, dass alle irgendwie im Gespräch mitgenommen werden. Also wenn ich mich mit jemand anderen unterhalten habe und ihn dann wieder angeguckt hat, hat er immer gesagt, oh, we are talking about this and that und so, um mich wieder so reinzuholen. Und das war wirklich also für so einen Star, um den man sich dann da so schart, um ihn näher kennenzulernen, fand ich das wirklich bemerkenswert.
Klingt sehr charmant, definitiv.
Ja, ja. Und er ist riesengroß. Also hattest du auch schon in deiner Kritik erwähnt.
Und wie habe ich mich rückversichert? Ich habe dir eine Nachricht geschrieben, genau. Ich schrieb die Kritik. Ich wusste, dass du bei diesem Treffen warst. Ja. Und ich konnte ja nicht. Rowold hatte auch Journalisten eingeladen.
Genau,
und ich musste an dem Abend, ich war auf einem Konzert, glaube ich, beruflich. Und es war schade, dass ich nicht da war. Und dann habe ich mich bei dir rückversichert, ob der denn wirklich so ein langer Lulatsch ist.
Genau, und ich wusste es schon vorher, weil der Verlag gesagt hat, wir sollen auf jeden Fall ein überlanges Bett im Hotel bestellen, weil er ist fast 2 Meter groß. So, das jetzt als nicht-literarische Information.
Ich würde mal gerne sagen, wir haben ja so ein paar Rubriken uns überlegt. Und auf das Bett und warum ihr überhaupt ein Bett für den bestellt, da kommen wir vielleicht gleich noch drauf. Beziehungsweise ein Hotelzimmer. Jetzt hast du denn eine Lieblingsstelle, die du mal vortragen möchtest?
Ja, also vielleicht sollten wir noch mal ganz kurz was auch über diesen Autor erzählen, denn der kommt natürlich nicht aus dem Nichts, sondern der ist bislang vor allem als Dramatiker in Erscheinung getreten, Jonas Hassan Kemiri. Ich selber habe den Namen jetzt in diesem Kontext, im Kontext des Romans zum ersten Mal gehört, aber habe dann auch mal kurz recherchiert und festgestellt, dass das Thalia Theater schon Stücke von ihm aufgeführt hat. Und da das ja ein sehr welthaltiger und heutiger Roman ist, gibt's natürlich im Roman auf Seite 501 auch eine Stelle, die in Hamburg spielt. Und die lese ich jetzt mal ganz kurz vor.
Sehr gut.
Der Autor oder die Erzählfigur Jonas Hassen-Kemiri ist also zu Gast in Hamburg. Und jetzt würde meine halb tunesische, halb deutsche Cousine Alma also heiraten. Ich hatte seit meiner Kindheit nichts mehr von ihr gehört. Aber mit ihrem Halbbruder Younes war ich ein wenig in Kontakt. Ich wusste, dass er in Hamburg wohnte. Letztes Jahr war er zu einer Lesung gekommen. Das Thalia Theater in Hamburg hatte mein erstes Stück Invasion gespielt und mich zu einer Lesung mit meinen Kurzgeschichten und einem Gespräch mit der Dramaturgin eingeladen. Aber irgendwie hatten sie die Veranstaltung falsch beworben oder alle hatten etwas Besseres vorgehabt. Denn als ich die Bühne betrat, saß nur eine Person im Publikum und das war Younes, mein Cousin. Wir sahen uns an und lächelten. Lucky I was here in time, sagte er. Let's get drunk.
Wunderbar.
Das finde ich so toll. Ich muss aber was dazu sagen. Auch mein Veranstalterinnenherz klopft hier gleich, weil es ist natürlich ganz oft so, dass man irgendwie es nicht schafft, das wird bei Herrn Kemiri sicher nicht passieren, aber dass man es nicht schafft, dem Publikum zu erklären, warum eine Veranstaltung so toll und wichtig ist und warum sie kommen sollen. Und hier kannte offenbar den Namen Kemiri auch noch niemand und es ist halt einfach niemand gekommen. Und die Marketingabteilung vom Thalia tut mir nachträglich für diesen für immer in der Weltliteratur verankerten Watschen sehr, sehr leid.
Der Cousin hat noch einen weiteren Auftritt. Später ist dann dieser Erzähler Kemiri eben in der süddeutschen Provinz auf einer Hochzeit. Der Cousin heiratet nicht, aber irgendjemand anders aus der Familie und so. Also wir erfahren auch etwas. Wir erfahren auch etwas über den transkontinentalen Zusammenhalt von Familien nordafrikanischer Herkunft, die eben in Schweden oder halt auch in Frankreich oder in Süddeutschland leben. Mein Satz ist ganz kurz, die Stelle, die muss ich einfach vortragen, ist einfach nur ein Ausruf. Wir haben vorhin schon den einen Ehemann genannt von Ina, den Schwager Anastasias und Evelyns, den seltsamen Verleger, der auf keinen Fall Erfolge feiern möchte am Buchmarkt. Und als sie diesen Verlag gründen, er und ein paar Freunde, sitzen sie in so einem Kellerverschlag und überlegen, was sie vielleicht auch nicht machen wollen. Und dann ruft einer, ich glaube, es ist nicht der Ehemann aus, langweilige amerikanische Autoren, die in der dritten Person Imperfekt schreiben. Und dann sagt der Nächste, ach, du meinst Jonathan Franzen. Ja, sowas wollen wir nicht verlegen, was natürlich auch eine kleine Frechheit ist. Ich kann mir nicht vorstellen, Franzen ist ja ein sehr interessierter Leser. Teilweise gab es über Jahre so viel Blurbs von dem, da stand auf jedem Roman drauf, hat alles weggelobt. Ist zum Glück ein bisschen weniger geworden. Aber ich glaube, das schon von Franzen machen ja nicht viele, ne? Der liest gerne europäische Autoren, ist ein großer Daniel Kehlmann-Fan und auch
Daniel. Der ist ja auch Germanist, also genau, spricht ja auch gut Deutsch.
Ist auch ein Freund von Daniel Kehlmann. Und ich nehme an, dass der auch viel europäische Literatur, dem dürfte Herr Kemiri ein Begriff sein. Und dann liest er, wird ja auch, wenn er sich selbst googelt, wird er dann auch eben im New Yorker den Text gefunden haben, wo die Frage gestellt wurde, hier Jonas Hassen-Kemiri, ist das einer wie Franzen? Kann man noch so Bücher überhaupt schreiben? Kann man solche großen Erfolge wie die Korrekturen noch an den am Markt platzieren? Die Antwort des Artikels ist, glaube ich, kurz gesprochen, nein. Aber er wird den Namen Kemiri kennen, weil er das Buch gelesen und dann liest er diese Stelle, wo sie sich über Jonathan Franzen lustig machen. Ich finde, dass...
Damit wird er schon klarkommen.
Auf jeden Fall. Und er wird es wahrscheinlich eher doch als Hommage lesen. Und Jonas Hassen-Kemiri ist ein Autor, der, hier Stichwort Familie, dysfunktional, Gereiztheiten zwischen Familienmitgliedern, unterschiedliche Lebenswege und so, da wird er schon an Franzen selbst gedacht haben beim Schreiben. Er wird diesen Vergleich jetzt nicht evozieren wollen, nehme ich jetzt einfach mal an. Es ist ein bisschen für mich als Leser, Kemiri ist nicht so krass daran interessiert, auch immer Bezüge zur Gegenwart herzustellen und auch gesellschaftliche Aussagen zu treffen und tief in die Geschichte zu warten, warum sind wir so geworden, wie wir sind. Das macht ja Franzen irgendwie, da gibt's diese zweite Ebene. Und das macht Kemiri ein bisschen weniger. Da war das Buch ein bisschen leichter vielleicht und das hat mir auch ganz gut gefallen.
Ich würde vielleicht ganz gerne noch mal kurz was zur Sprache sagen und auch hier wirklich zum zur Arbeit, die Ursel Allenstein hier geleistet hat, weil das ist wirklich enorm. Und die spannendste Info, die ich noch von diesem Essen mitgenommen habe, ist, dass Kimiri den Roman zweimal geschrieben hat. Der hat ihn zuerst auf Schwedisch geschrieben. Das ist ja hier eben auch aus dem Schwedischen von Ursel Allenstein übersetzt. Und dann hat er ihn selber noch mal auf Englisch danach geschrieben. Das nur so als Info, fand ich irgendwie bemerkenswert. Und es ist ja auch sprachlich, also ich finde ihn ja wahnsinnig zugänglich und trotzdem gibt es manchmal so absolute Experimente. Also man hat es schon in dem gelesen, was du da vorhin, den Anfang mit diesem Slash, das ist ja auch so ausgeschrieben. Ja. Dann gibt es, sie unterhalten sich Englisch, das ist natürlich auch Englisch drin geblieben. Also es ist eine sehr heutige Sprache. Und dann wiederum gibt es Sätze, die gehen über anderthalb Seiten. Also ich weiß nicht, ob du das, ob du das dich dran erinnerst. So, da ist also je mehr sich die die innere Situation dieser Protagonisten aufheizt, also es ist jetzt meistens in der Stelle mit dem Erzähler Jonas Kimiri, desto atemloser wird die ganze Sache. Dann gibt's Jonas Kimiri, der Erzähler, versucht ja wieder an mit Evelyn Kontakt aufzunehmen nach Jahrzehnten und er schreibt ihr ja dann und diese E-Mails sind halt im Zustand der geistigen, ja, der Depression und so weiter geschrieben und das sieht man halt auch im Schriftbild, ne? Da ist dann eine ganze Seite leer und auf einer steht dann nur und so. Also es gibt hier schon auch formale Experimente in dem Buch und nichtsdestotrotz kann man das wirklich so wegschnupsen, sag ich mal.
das ist, da habe ich nichts hinzuzufügen. Das ist wirklich genau so gut, dass du das nochmal erwähnt hast. Das ist ein bisschen albern jetzt, aber er hat den Roman auf Englisch geschrieben. Ist denn die englische Ausgabe dann einfach nicht übersetzt? Oder ist
das? Ja, glaube ich schon. Also, habe ich das verstanden? Ich hoffe, ich sage nichts Falsches.
Anders würde es keinen Sinn ergeben eigentlich. Er schreibt ja nicht nur einfach für sich, für sein Privathobby, das Ganze nochmal auf Englisch. Also, ja, genau. Was nehme ich denn mit? Also, der Leser Thomas André, was nimmt ihr mit von der Lektüre dieses Romans? Ganz billig, ganz einfach. Ich habe es vorhin erwähnt, ich habe sehr viele lobende Sachen jetzt gesagt. Ein bisschen abschreckend könnte sein, das habe ich auch in meiner Rezension erwähnt, dass ich ein bisschen brauchte, um reinzukommen. Das mag an mir gelegen haben, aber auch grundsätzlich, man hat so viel zu lesen, du kennst das auch, Antje. Man muss Büchern auch, wenn man vielleicht die ersten Szenen, wenn es auch mal 30, 40 Seiten dauert, gerade auch bei einem etwas dickeren Buch, man muss dem einfach mehr Raum geben, mehr Zeit geben und dann ist man irgendwann drin und dann funktioniert das. Und dann ist es einfach eine ganz tolle Lektüre. Also, Büchern Zeit geben und nicht nach einem Kapitel. Es gibt ja Leute, die sind so richtig hardcore, die sagen, wenn mir die erste Seite oder der erste Satz nicht gefällt, lege ich es weg, was für ein Blödsinn. Was nimmst du mit, Antje?
Ja, geht ein bisschen in die Richtung, ich habe mir überlegt, Bücher sind die besseren Serien, keine Angst vor dicken Romanen.
Ja, wunderbar. So, jetzt, was würde ich den Autor fragen? Ist ja auch die Rubrik, die wir hier eingeführt haben. Das mache ich, das mache ich jetzt als Vorlage. Ich würde ihn fragen, den Herrn Kimiri, wann er denn glaubt, dass er das nächste Mal auf Sascha Stanisic trifft. Denn Sascha Stanisic hat den Blurb besorgt für diesen Roman.
Blurb ist immer das Zitat, was andere bekannte Autoren und Autorinnen lobenderweise
Sascha ist ein großer Fan von Herrn Kimiri und wir kennen beide da Sascha ganz gut und ich habe ihn auch als ich die Kritik verfasste, habe ich ihm kurz nochmal geschrieben. Nee, ich habe ihn vorher schon geschrieben. Soll ich das jetzt wirklich lesen? Mensch, Mann. Und sagte, ja, Jonas, immer mega. Musst du lesen. Und das habe ich dann getan und die treffen sich wirklich, geht aus dem Blurb hervor, aus diesem Zitat, die treffen sich mal hier im Berghain und dann auch mal wieder dort. Weitreisende, erfolgreiche Autoren, man trifft sich halt ganz mondän. Wir treffen uns am Schwanenweg oder hier.
Ist doch auch schön.
Genau, also wo wir den das nächste Mal treffen, du weißt das natürlich, Antje.
Ich kann diese Frage beantworten. Er wird am 12. November im Schwanenweg 38 aka Literaturhaus auf ihn treffen, denn dann wird Jonas Kimiri seinen Roman vorstellen und Sascha Stanisic wird den deutschen Text lesen.
Perfekt. Und jetzt wissen wir auch, warum das Literaturhaus Hamburg sich um extra lange Hotelbettzimmer kümmern muss. Was würdest du denn Jonas Kimiri denn fragen?
Ich würde fragen, warum er so eine große Rolle in seinem eigenen Roman spielt und warum er sich selbst zur literarischen Figur gemacht hat.
Sehr gute Frage, definitiv. Und jetzt kommen wir zu deinem Lieblingsteil in jeder Folge. Du darfst jetzt eine Punktzahl vergeben, liebe Antje?
Ich habe mir heute Morgen noch überlegt, ob ich dich einfach ärgere und jetzt immer entweder 10 oder 2 Punkte vergebe.
Das wäre eine Maßnahme, ja.
Ich finde das so, so schwierig.
Ich
gebe dem jetzt einfach mal 9 Punkte.
Das finde ich wunderbar. Ich gebe ihm eine ganz, ganz, ganz starke 8. Liebe Leserinnen und Leser, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir verabschieden uns, wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit. Wir haben, glaube ich, wird deutlich, wir legen Ihnen die Lektüre dieses Romans besonders ans Herz. Kommen Sie auch gerne ins Literaturhaus. Es ist wunderbar, den Autor hier erleben zu können. Also Antje und ich sagen tschüss.
Tschüss.
Bis zum nächsten Mal.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast. Thank you.